Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter Strom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Strom, dem Schneider Electric Podcast. Folge 17 haben wir schon und ich begrüße ganz recht herzlich Michael. Wie geht es dir? Was macht Aachen? Wie ist die Lage bei dir?
Was macht Aachen? Ich kann es dir nicht sagen, aber im Vorort von Aachen in Alsdorf stürmt es ohne Ende und das Kinderspielhaus meines Sohnes fliegt hier andauernd durch die Gegend und das ist kein Scherz, also es fliegt wirklich immer wieder durch die Gegend. Ansonsten geht es mir sehr gut und ich bin super, super gespannt auf die Folge, die wir heute aufnehmen.
Ja, es wird eine sehr spannende Folge. Ich habe da gleich mal eine Zahl vorbereitet. 900 Euro gibt es, wenn man sich eine Ladestation quasi zulegt von der Bundesregierung. Das habe ich mal gelesen in einem Weltartikel und dazu fragen wir gleich mal unseren ersten Gast. Möchtest du ihn vorstellen?
Sehr gerne, kann ich sehr gerne machen. Beziehungsweise wir haben zwei Gäste, das sollten wir direkt direkt mal dazu sagen. Also als allererstes würde ich gerne willkommen heißen Jerome Brunel.
Hallo
Jerome. Jerome, erzähl doch mal so ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch zu welchem Thema wir dich ganz vielleicht eingeladen haben hier.
Also mein Name ist Jerome Brunel, französischer Name, weil ich Deutsch-Franzose bin. Ich bin mittlerweile Lehrer, war allerdings vorher 20 Jahre lang beim Hörfunk beschäftigt, habe dort als Redakteur gearbeitet und Moderator vor allen Dingen. Kümmere mich in meiner Freizeit um ganz, ganz viele Dinge, die teilweise ziemlich gegensätzlich klingen. Also ich kümmere mich zum Beispiel um Kreuzfahrten, aber ich kümmere mich eben auch um Elektromobilität, veranstalte da zum Beispiel ein E-Mobil-Treffen hier in meiner Heimatstadt Horb am Neckar und kümmere mich um alles so, was mit Elektromobilität zu tun hat, fahre natürlich auch selbst Elektroauto und habe ansonsten viele schöne Hobbys, unter anderem singen, was man ja gerade nicht machen kann, und viele andere Dinge auch.
Cool, cool. Und das, was natürlich alle interessiert, welche Fächer unterrichtest du?
Studiert habe ich Deutsch und Geografie, aber unterrichten tue ich am liebsten Mathematik. Aber ich unterrichte fast jedes Fach, also außer Englisch und Sport, wobei auch das habe ich schon in der Vergangenheit unterrichtet, unterrichte ich fast alles.
Ah, okay, alles klar.
Ja, dann kommen wir mal zu dem 900-Euro-Mann, nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil ich es gerade schon angekündigt habe. Wir begrüßen auch ganz recht herzlich Alexander Söchtig, Chief Operating Officer und Head of Consulting bei der Inno2Grid GmbH in Berlin. Alexander, herzlich willkommen bei Unter Strom. Wie geht es dir?
Gut geht's mir. Hi, danke für die Einladung und danke, dass ich dabei sein kann und vor allem für den interessanten zweiten Gast, was mich
sehr gerne
auch sehr freut.
Ja, da kriegen wir, glaube ich, eine spannende Runde hin. Alex, vielleicht erzählst du kurz, was machst du bei Inno2Grid, beziehungsweise was ist Inno2Grid, was macht ihr und vielleicht so ein bisschen die Verbindung auch zu Schneider Electric.
Klar. Genau, also ich bin seit 2015 Teil des Inno2Grid-Teams, direkt nach dem Studium aus München hier an den EUREF-Campus in Berlin gewechselt. Und der EUREF-Campus Berlin zeigt ganz gut an, was wir arbeiten, nämlich die Inno2Grid arbeitet an der Schaffung von Stadtzellen, an Stadtquartieren und Stadtvierteln wie dem EUREF-Campus. Die entstehen gerade überall. Mein Quartier ist das neue Thema. Ne? Also der Flughafen Tegel wird umgewidmet in ein neues Quartier. Die Siemensstadt hört man vielleicht in einigen Ecken aus Berlin, aber auch in anderen Städten. Und diese Quartiere, die werden zu immer mehr zu Prosumern. Ich glaube, mit dem Konstantin Elstermann hat ihr darüber auch schon gesprochen, genau, über den Prosumer. Ja. Nämlich diese Quartiere sind nicht nur Energie und Strom und Mobilitätskonsumenten, sondern sie produzieren auch immer mehr eigenen Strom, sie produzieren immer mehr eigene Dienstleistungen im Bereich Energie und Mobilität und auch drumherum, die sie sowohl ihren Nutzern anbieten können, als auch der Stadt drumherum, ja, also den Bürgern. Und da sind wir dann sehr schnell in der Smart City, diesem großen Begriff. Und wir bewegen uns als Digital- und Beratungsunternehmen genau in diesem Bereich und helfen den Stakeholderinnen, also den Eigentümern und Betreibern, dort ihren Weg in den neuen Themen zu finden und neue Geschäftsmodelle sich anzueignen, aber auch die neuen Technologien zu verstehen und für sich zu nutzen. Mhm. Genau. Und die Verbindung zu Schneider Electric ist schon ganz eng mit dem Eurev Campus verbunden, weil hier passieren ganz viele Innovationsprojekte in dem Bereich Energie und Mobilität. Hier steht ein Smart Grid, hier werden Carsharing-Lösungen, autonome Shuttle etc. erprobt. Und wir als InnoToGrid sind eigentlich aus diesen Projekten von Schneider Electric mit Partnern aus der Startup-Welt, mit Partnern aus der Wissenschaftswelt, aber auch mit Partnern wie der Deutschen Bahn entstanden. Und so sind wir ein Joint Venture von Schneider Electric und der Deutschen Bahn, die diese neuen Themen, diese neue Energie- und Mobilitätswelt vorantreiben sollen. Und das treibt, glaube ich, die ganze Mannschaft an. Wir sind knapp 50 Leute, die an der Mobilitäts- und Energiewende in Deutschland arbeiten und diese mitgestalten wollen.
Hm. Echt interessant. Und was ich gerade gehört habe, und das habe ich mir auch vorher schon aufgeschrieben, dieser beratende Ansatz. Und ich glaube, alle vier, wie wir uns hier jetzt zusammentreffen, sind wir irgendwo Berater. Ja, der Alexander hat sogar in seinem Titel Head of Consulting. Und dann vielleicht mal eine Frage an dich, Jerome. Wie kam es dazu? Also du hast einen Elektromobilitäts-Podcast und setzt dich da auch ein mit Treffen und so weiter. Wie ist dazu gekommen? Hat dich das Thema einfach interessiert oder?
Ich fand das, sagen wir mal so, ich war Anfang der 90er Jahre ja noch Journalist und da wurde in der Redaktionskonferenz beschlossen, Jerome, du gehst jetzt mal zu einem hin, der hat ein Elektroauto, das darüber berichtest du mal. Und das war so ein CTL. Das ist dieser Einsitzer, wo man sehr flach auf dem Boden sitzt, sieht so ein bisschen aus wie ein Segelflugzeug ohne Flügel.
Ja.
Und ich dachte mir nichts dabei, bin da hingegangen, habe mich da reingesetzt und habe aufs Gas gedrückt und habe dann gemerkt, huiuiui, das macht aber einen Höllenspaß.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, konnte mir das damals noch nicht leisten oder wollte es mir auch nicht leisten, weil es war ja ein Einsitzer und in dem Alter möchte man ja noch ein nettes Maidle mitnehmen, das geht damit leider nicht. Und dann habe ich das ein bisschen aus den Augen wieder verloren, weil es kam ja in der Automobilindustrie sehr wenig in Sachen Elektromobilität. Und dann kam irgendwann mal der Twizy auf den Markt, das ist ein Zweisitzer. Ohne Türen teilweise oder mit Türen, aber auf jeden Fall ohne Fenster und war mir aber auch zu teuer. Und dann gab es die Dinger irgendwann gebraucht und da habe ich mir einen gekauft für 5.000 Euro damals und fahre auch seitdem damit unter anderem und habe einfach gemerkt, das macht einen Höllenspaß, elektrisch zu fahren einerseits. Zweitens mal ist es eben umweltfreundlich, auch wenn viele was anderes erzählen wollen. Und ja, es ist ein ganz anderes Fahren und da habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren und du hast ja gerade den Podcast angesprochen und irgendwann habe ich gedacht, du musst es auch den anderen Leuten erzählen, dass es eine gute Sache ist. Ja, und da haben wir eben Electrify BW den Podcast gestartet. Electrify BW ist ein Verein hier in Baden-Württemberg, der sich eben auch um Elektromobilität kümmert. Sind dazu übrigens kürzlich vom Land Baden-Württemberg auch ausgezeichnet worden, also nicht nur für den Podcast, sondern der ganze Verein. Dankeschön. Ja, versuche eben den Leuten klarzumachen, Leute, vielleicht ist es ja auch was für euch. Wobei du hast gerade auch gesagt, beratend. Ja, ich berate auch Leute, weil ich ja einfach angesprochen werde, soll ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen? Aber das heißt nicht, dass ich demjenigen dann auch zwingend empfehle, jetzt ein Elektroauto zu kaufen, weil es tatsächlich nicht immer möglich ist oder nicht immer sinnvoll ist.
Ja?
Meistens schon, aber eben nicht immer.
Ja, beratend sehe ich auch wirklich, es reicht ja, wenn man einfach darüber spricht und eine klare Meinung dazu hat. Ja, dann kann jeder erwachsene Mensch sich das anhören und sich selbst dann seine Meinung dazu bilden. Seit Anfang der 90er, finde ich ultra spannend. Also Anfang der 90er bin ich eingeschult worden.
Ja, danke, ich bin alter Sack, ich weiß.
Naja, das ist jetzt der Umkehrschluss natürlich. Aber ich finde es spannend, dass du schon so lange dabei bist. Also allein diesen Werdegang der Elektromobilität, den hast du ja dann komplett mitbekommen, ne?
Ja, mehr oder weniger.
Ja, ich habe den Jerome auch so ein bisschen natürlich verfolgt und auch seinen Podcast gehört und bin so, ich würde dir jetzt mal den Titel geben, Botschafter für Elektromobilität. Also so habe ich dich so kennengelernt. Ihr nehmt halt alles. Ihr nehmt halt alles unter die Lupe, ne? Ihr betrachtet es natürlich auch kritisch. Es gibt ja nicht nur positive Dinge an der ganzen Entwicklung. Es muss ja irgendwie weitergehen, ne? Und ich habe hier eine spannende Zahl aus diesem Weltbericht, der vor zwei, drei Wochen rauskam, dass halt mittlerweile 377.000 Anträge auf die Förderung von diesen Ladestationen auch zwischen November 2020 und März 2021 bei der Bundesregierung eingegangen sind. Das finde ich halt schon eine spannende Ziffer, und das vielleicht nochmal eine Frage auch an Alexander. Bis 2030 soll man ja dafür keine Steuern auch bezahlen. Also wenn der Strom Ökostrom ist, das muss man irgendwie nachweisen, so genau kennen wir uns ja nicht damit aus. Seht ihr das auch ganz klar als Trend, dass wenn solche Anreize von der Regierung geschaffen werden, dass dann auch einfach mal was richtig nach vorne geht, was vielleicht vorher ganz jahrelang gestockt hat, weil machen wir uns nichts vor. Wir hatten ja auch Jahre, wo es nicht so gut nach vorne ging und sich vielleicht die Leute gedacht haben, nee, ist mir zu früh, ich kaufe noch nicht. Oder wie Jerome auch früher in der Erfahrung hatte, ist mir noch zu teuer. Ich warte erstmal, bis sowas bezahlbar wird. Wie sieht das da aus?
Ja, also wir sind jetzt auch schon ich bin seit 2010 erst so richtig in der Mobilität und Energiewelt unterwegs und seitdem auch großer Elektromobilitätsfan. Wenn man einmal drin saß, glaube ich, kann man nicht anders, als es zu wollen, ja, und zu nutzen. Also der Anschub, der im Moment durch die staatliche Förderung passiert, ist natürlich enorm für die Branche. Wir sehen eine extreme Nachfrage jetzt gerade. Wir müssen aber auch immer sagen, genauso wie Jerome das gerade gesagt hat, es ist auch noch nicht für jedermann das richtige Fortbewegungsmittel. Ne? Also wenn man gerade jetzt an die Dienstwagenflotten denkt, an Vertriebler, wie es eure Kollegen teilweise sind, dann muss man da schon nochmal gucken, ob das jetzt schon aktuell das richtige Mobilitätsmittel ist, das die Elektromobilität. Aber wenn man dazu bereit ist und diesen Wechsel machen möchte, und es machen immer mehr, also man muss immer weniger überzeugen, es ist immer mehr Begeisterung da, dann wird es noch weiter so gehen. Und es ist ja nicht nur diese KfW-Förderung für die Wallbox, diese 900 Euro, die sind ja klein im Gegensatz zu dem, was die Dienstwagenbesteuerung, also die Senkung auf 0,25% von 1% Geldwertenvorteil. Das sind enorme Anreize für den Endnutzer, in die Elektromobilität einzutreten. Die ganze Förderung auch für die Infrastruktur, für den Arbeitgeber etc., das kommt alles dazu. Und so ist mit diesen Fördermaßnahmen ist jetzt schon der Umstieg auf Elektromobilität auch ein wirtschaftlicher. Also es ist nicht nur ökologisch sinnvoll, mit grünem Strom und am besten lokal grün erzeugten Strom zu fahren, sondern es ist auch noch ökonomisch sinnvoll für die Flotten. Also es ist auch ein Einsparungsmehr. Und wenn man dann noch weiterdenkt, Elektroautos leben viel länger, haben viel weniger bewegliche Teile, Kosten weniger im Service. Also wenn man das mal als TCO, also als Total Cost of Ownership, das Elektroauto anschaut, dann sind wir jetzt schon nah dran am Verbrenner, und die Entscheidung ist ja nicht mehr nur eine moralische oder eine Entscheidung für Ökologie, sondern auch für Ökonomie. Und ich glaube, das ist der Antrieb und das ist das, was es treibt gerade auch. Ne? Also weil selbst die Leute, die vielleicht nicht den Weltverbesserer gehen, ganz vorne bei sich drin haben, die schauen schon aufs Geld auch.
Ja, absolut. Also ich kann sagen, 7 Monate habe ich mich gegen mein E-Auto gewehrt, dass ich jetzt bald bekommen werde, weil ich es mir halt einfach nicht vorstellen konnte. Die aktuelle Situation, also Corona und die Pandemie, haben dann aber gezeigt, dass vieles auch virtuell geht. Und man achtet ja generell so ein bisschen auf Umweltfreundlichkeit, oder eine mehr, der andere weniger. Und irgendwann kam dann halt auch, ja, du zahlst nur noch 0,25%. Und dann, ich habe sofort gesagt, Leute, hättet ihr mir das sofort gesagt, hätten wir gar nicht diskutieren müssen. Ja, also dieser Anreiz, weil es ist ein niegelnagelneues Auto mit der neuesten Technik, den wir da bekommen. Ich hatte halt wirklich nur diese Reichweiten Bedenken. Und da komme ich zu Jerome. Jerome, ich hatte mir auch die Beschreibung von deinem Podcast natürlich mal angeschaut. Und da stellst du selber die Frage, gibt es genug Ladesäulen? Und ich habe mir gedacht, wenn er schon selbst die Frage schriftlich stellt, dann wird er vielleicht auch eine Antwort darauf haben, aber zumindest eine Meinung.
Ja, Meinungen haben wir ja zu allem, ne?
genau.
Die Sache ist die, also man muss, glaube ich, tatsächlich noch unterscheiden zwischen zwei. Einmal der Tesla-Welt. Da sage ich mal, ist das Problem so gut wie gelöst in Europa. Mhm. Noch nicht ganz im Osten, also da sind sie gerade dran. Aber ansonsten ist das Problem tatsächlich gelöst, was Ladesäulen betrifft. Und dann den Rest der Welt, also VW, Porsche, Mercedes und so weiter, die jetzt gerade dran sind, die daran arbeiten, mit diesem Joint Venture Ionity, die ja auch flächendeckend schnell Ladesäulen bauen wollen. Dann gibt es noch verschiedene Stromanbieter. Ich nenne mal den größten, die EnBW ist, glaube ich, der größte, die ja auch jetzt massiv ausbauen und auch Schnellladesäulen überall hinbauen, teilweise sogar in die Städte rein. Ich kann aus meiner Sicht sagen, dass es sich deutlich verbessert hat in den letzten 2 Jahren, also wirklich deutlich, weil du jetzt fast an jeder Autobahnraststätte Schnelllader findest. Du findest in den Städten AC-Lader überall, also mit 11 kW, 22 kW, wo du laden kannst. Ich halte das heute für nicht besonders problematisch. Ich merke, dass zum Beispiel an den Ladesäulen, die umsonst sind, also bei irgendwelchen Kaufhäusern, Lidl, Aldi, Kaufland, was es da gibt, Ikea, dass es da enger wird, ja, dass man einfach Glück haben muss, wenn man da umsonst laden möchte.
Ja.
Aber ansonsten finde ich, ist die Ladesituation ganz gut, aber es gibt halt Unterschiede. Es gibt Bundesländer, vor allem im Nordosten, wo es schwierig ist oder schwieriger. Mhm. Und es gibt Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, wo es einfacher ist.
Mhm. Okay. Okay, also live aus der Praxis, du sagst, das funktioniert schon wirklich, wirklich gut auch. Und ich bin sehr gespannt. Also wir haben nicht wirklich drauf geachtet, nur bei ein, zwei Fahrten mal, wie viele Ladesäulen gibt es wo eigentlich. Und bin wirklich sehr gespannt, wenn wir das Auto dann haben und dann auch die erste Tour mal machen können. Da haben wir ja auch noch eine Podcast-Einlösung mit dem Konstantin Elzermann.
Es gibt noch ein bisschen Probleme, oder was heißt ein bisschen? Es ist durchaus ein größeres Problem mit der Bezahlung des Stroms, den man da sich zieht, weil es einfach verschiedene Ladesysteme gibt, verschiedene Apps und verschiedene Karten und verschiedene dies und verschiedene das. Also es ist wirklich ein Graus. Mhm. Das kann man einigermaßen lösen, weil es gibt ein, zwei Anbieter, die fast flächendeckend mit ihrer Karte da laden können. Und dann ist natürlich das Problem, dass oft auch Verbrennerfahrzeuge vor der Ladesäule parken, was ich überhaupt nicht mehr verstehen kann. Also langsam sollte man das mal gemerkt haben, dass man das lieber nicht tun sollte, was ärgert. Also wenn mich jemand fragt, was soll ich mir denn für ein Auto kaufen, dann frage ich immer, was hast du mit dem Auto vor? Und wenn mir jemand sagt, ja, ich möchte auch ein bisschen in Urlaub fahren, ein, zwei, drei Mal pro Jahr und das in Europa, dann rate ich meistens dazu, dann würde ich eher einen Tesla nehmen, weil du dann einfach dieses Ladeproblem nicht hast. Weil wenn du nach Italien zum Beispiel fährst, du fährst auf die Ladesäule zu, du kommst dann mit dem letzten Elektron an und dann hast du entweder, es funktioniert die Ladesäule nicht oder du kannst sie nicht bezahlen, also kannst sie nicht freischalten oder es parkt jemand davor oder es lädt gerade jemand vor dir. Ja, also es sind jetzt schon 4 Gründe, warum die Ladesäule vielleicht nicht funktioniert. Und das Problem hast du halt bei dem Anbieter Tesla halt nun mal nicht, weil da hast du halt 20 Ladesäulen oder 12 oder 6 oder wie viele auch immer.
Ja.
Und die funktionieren einfach.
Schade, dass du Italien als Beispiel genommen hast, weil das sollte der erste Härtetest für das E-Auto sein, der Italienurlaub.
Ja, also es gibt aber, in Italien Ladesäulen, das ist nicht das Problem und du wirst es auch hinbekommen, bin ich mir auch ziemlich sicher, aber guck, dass du immer einen Plan B hast.
Okay, mach ich.
So, Alexander, eine Frage an dich, zu Dirk oder zu euch kommen ja ziemlich viele Kunden auch aus dem Geschäftsbereich, die vielleicht sagen, ne, ich möchte jetzt elektrifizieren. Wie funktioniert denn dieser beratende Ansatz? Was muss der Kunde euch alles mitteilen, damit er von euch quasi auch eine Lösung aufgezeigt bekommt, wie er nicht nur, ja, wie wir es ja durchhaben bei uns, also zu Hause muss geladen werden, es muss aber auch im Office geladen werden und vielleicht unterwegs. Erklär vielleicht mal kurz, wie das so vonstatten geht.
Genau, also wir kommen immer mehr dahin, dass wir mit sehr wenigen Daten auskommen. Also wir schauen uns gerne bei Kunden erstmal deren Fahrprofile an, also das Fahrprofil ihrer Mannschaft und ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Danach kann man dann schon sehr gut auch einen Hochlaufplan, wann Elektromobilität für wen eigentlich Sinn macht, herausarbeiten, um so auch dem Kunden zu helfen, Schritt für Schritt seine Flotte zu elektrifizieren. Ja. Natürlich geht es am Anfang natürlich auch viel um die Fragen, viel interessierende Fragen und viel Beratendes, also gerade um die Reichweitenangst geht es sehr oft natürlich und auch um das Abrechnungsthema, gerade im geschäftlichen Kontext ist es ja nochmal was anderes. Das ist auch ein noch nicht ganz gelöstes Problem in diesem Bereich. Wir haben da ganz gute Lösungen gibt es am Markt und wir haben ja auch ein paar mit Schneider zusammen. Genau, und wir begleiten, wir setzen dann ein Elektrifizierungskonzept mit dem Kunden an und ergänzen also diese Elektrifizierung der Flotte nicht nur damit, dass der Antrieb einfach umgestellt wird und Ladeinfrastruktur natürlich bedarfsgerecht an den Standorten zu Hause errichtet werden soll. Also das ist auch ein Teil des Rollout-Plans, sondern wir überlegen auch, wie kann man die Flotte sinnhaft reduzieren, wie kann man andere Mobilitätskonzepte integrieren, weil es geht ja viel dann auch in die Reise, es geht viel auch in den öffentlichen Verkehren, in Themen wie Mobilitätsbudgets etc. Also die Flotte an sich, die Mobilität eines Unternehmens entwickelt sich ja stetig weiter und es ist nicht nur die Antriebsart, an die wir denken in solchen Konzepten, sondern an die ganze Mobilitätsstrategie eines Unternehmens. Und da helfen dem Kunden dann Piloten aufzusetzen, gerade im Mobilitätsbudgetbereich ist das noch nicht die große Nachfrage. Es geht halt im Moment noch sehr viel über den Geschäftswagen. Und so entwickeln sich dann, können sich die Unternehmen dann einen Plan bis 2030 oder so legen, wo sie erstmal das CO2 aus der Flotte rausbekommen und eigentlich das CO2 aus der Mobilität rausbekommen und gleichzeitig auch ein cooles, zukunftsweisendes Angebot an ihre Mitarbeiter stellen können. Das sind so die zwei Themen. Und natürlich ökonomisch dann auch ein bisschen Geld einsparen beziehungsweise das Geld besser einsetzen als bisher.
Also kann man das schon so verstehen, dass die Unternehmen dann erstmal wie eine Art Angebot unterbreiten und der Mitarbeiter kann sich dann entscheiden, ja, das finde ich gut, das passt zu mir oder halt eben nicht. Also es ist jetzt nach deiner Erfahrung kein Zwang dahinter, dass man sagt, du musst jetzt Elektroauto fahren, ob du willst oder nicht.
Ja, mit Zwang geht es, glaube ich, auch gar nicht. Also es gibt natürlich so einen gewissen Druck und es ist auch eine Vision, gerade Schneider zum Beispiel, die jetzt ihre Flotte ja umstellen, ihr seid ja zwei Betroffene, die haben natürlich dahinter auch eine Vision, ihre die sie als grünes Unternehmen oder die, ne, also es ist eins der am weitesten vorne von Unternehmen, dass wenn es um CO2-Einsparung geht und da muss aber auch noch einiges gemacht werden, da arbeitet Schneider sehr hart dran, nach außen und nach innen. Aber mit Druck geht es nie. Also es geht immer nur mit Angebot schaffen, es geht immer nur mit Überzeugen und dann diesen Change-Prozess in dem Mobilitätsverhalten der Leute dann auch dem Zeit zu geben. Und wir sehen das bei allen unseren Kunden, dass das sehr schnell sogar geht und dass die Leute da sehr, sehr gut darauf anspringen, gerade in Deutschland. Zum Zweiten ist es aber auch natürlich so etwas, wir sind in einem War of Talent. Ja? Das heißt, wir haben Fachkräftemängel als Unternehmen. Und die neue Generation, gerade auch in urbanen Räumen, aber auch immer mehr in ländlichen Räumen, die wollen andere Angebote. Also die fragen schon nach der Bahncard 100, die fragen nach Mobilitätsbudgets und solchen Themen schon deutlich eher nach. Das ist noch nicht die Masse, aber man muss sich damit beschäftigen, um diese Leute auch an sich zu binden.
Ja, ich glaube, dass genau in dieser Generation dann auch so ein Stück weit dieser Umweltgedanke immer mehr in den Vordergrund halt auch rückt. Man sieht das ja im Privatleben, ob es Fleischkonsum ist, ob es Plastik ist oder Kunststoffe, die man versucht halt irgendwo zu vermeiden. Und du hattest es eben schon mal gesagt, Jerome, Umweltfreundlichkeit. Ja, das haben wir den Konstantin Elstermann schon mal gefragt und das ist natürlich ein Riesenthema, CO2-Fußabdruck von einem Elektroauto und so weiter und so fort. Was ist so deine Erfahrung? Sind die Leute, die grundsätzlich darauf plädieren, das Elektroauto ist, hat halt einen schlechteren CO2-Abdruck und so weiter und so fort, sind die auch belehrbar will ich jetzt nicht sagen, aber aufklärbar. Und wie siehst du das Ganze? Also das fänden wir mal total interessant zu hören.
Also grundsätzlich gibt es viele Elektroautofahrer, die mit Umweltschutz eigentlich gar nicht groß am Hut haben.
Okay.
Ja, also es gibt viele E-Mobilisten, wo ich sage, die haben sich das Auto nicht gekauft, weil, boah, jetzt bin ich aber umweltfreundlich unterwegs, sondern denen das einfach Spaß macht, das Auto. Und ich versuche auch, wenn ich Leute versuche zu überzeugen, auf ein Elektroauto umzusteigen, versuche ich nicht über den Umweltgedanken vordringlich zu kommen, sondern versuche denen zu erklären über die wirtschaftliche Geschichte einerseits und andererseits der Fahrspaß. Es ist einfach so, gerade in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich und der Schweiz, dass das Automobil, also das Fahrzeug, das Auto, sehr emotional besetzt ist. Ja, also ich bin ein Mensch, der hat vor ein paar Jahren noch gesagt, also wer mehr als 15.000 Euro für ein Auto ausgibt, der ist plemplem. Ja, also das ist einfach zu viel. Und dann habe ich mir ein Auto hingestellt, ich fahre ein Tesla Model S, das hat mich damals 70.000 gekostet. Und da könnte man ja sagen, was ist denn da passiert? Aber es ist einfach wirtschaftlich, weil dieses Auto hält länger. Ich bin jetzt fast 140.000 Kilometer damit gefahren. Ich hatte bisher keinerlei Reparaturen größerer Art, also nicht am Motor. Das Ding funktioniert einfach. Ich muss auch nicht in die Inspektion damit, sondern ich gucke halt ab und zu mal nach der Bremsflüssigkeit und gut ist. Es ist einfach wirtschaftlich. Und ich sage den Leuten einfach, erstens mal, wenn du gar kein Auto brauchst, ist noch besser. Also wenn du in der Stadt wohnst, kannst du dir ja überlegen, ob du nicht eben Bahn fahren möchtest, öffentliche Verkehrsmittel fahren möchtest. Klar, in der Pandemie ist es jetzt etwas schwieriger. Wenn sie halt ein Auto brauchen, dann geht's halt los zu gucken, macht das bei dir Sinn oder eben nicht, oder müssen wir dann nach anderen Lösungen suchen, und dann geht's halt auch darum, welches Auto. Aber der Umweltgedanke spielt bei vielen natürlich eine Rolle, aber meistens ist es nicht der erste Gedanke. Ja, sondern das merkt man auch daran, wenn man in die Foren guckt, wo die Leute sich unterhalten über Elektromobilität, dann erzählt der eine, ja, ich bin mit 180 da gefahren und was weiß ich. Das ist auch mit dem Elektroauto nicht gut für die Umwelt, wenn ich eben so schnell unterwegs bin, weil ich einfach deutlich mehr Energie brauche, und die muss ja auch hergestellt werden. Selbst wenn sie vom Solarkraftwerk kommt, ja, steht sie dann eben anderen nicht zur Verfügung. Und insofern bin ich davon abgekommen zu sagen, hier Umweltschutz, mach doch mal, sondern hier, hast Spaß und es ist billiger und guck mal. Und ich muss ja auch niemanden überreden, das ist ja das Schöne, weil in ein paar Jahren, wenn ich in Autohaus gehe, werde ich wahrscheinlich gar keinen Benziner mehr finden, den ich kaufen kann. Und wenn, dann wird er deutlich teurer sein als mein Elektroauto. Und wer kauft sich denn dann noch einen Verbrenner, der vibriert, der Lärm macht, der hinten Abgase rausschießt, der einfach, mit dem ich wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr in die Städte reinfahren darf. Ja, ja, Paris macht dicht, London macht dicht, Norwegen machen sie dicht. Also, und bei uns werden sie auch irgendwann dicht machen für Verbrennerfahrzeuge. Insofern ist es einfach vernünftig, ein Elektroauto zu kaufen. Und wie gesagt, für die meisten funktioniert es ja auch.
Also du bist auch schon der Meinung, dass der Durchbruch jetzt so ein bisschen dadurch auch kommt. Es wurde ja in 2020, jeder zehnte Wagen war ja schon mit Stecker, zumindest da Neuzulassungen, dass das auch einmal natürlich an den CO2-Grenzwerten liegt, die halt jetzt einfach festgelegt worden sind, und vielleicht auch an der Auswahl der Autos, weil ich habe mir das nochmal im Detail angeguckt. Es gab immerhin in 2020 49 reine batteriebetriebene und 79 Plug-ins, und ich glaube, da ist ja ein riesen Sprung passiert im Vergleich jetzt vielleicht zu 2017, 18, 19, oder? Also es ist jetzt wesentlich mehr Auswahl da, und man ist ja dann nicht der einzige, sag ich mal, Tesla war eine ganze Zeit lang so der Vorreiter, aber dann ist man halt dasselbe gefahren wie, ne, der andere, also sozusagen. Aber jetzt habe ich doch die Auswahl und kann mein Auto auch vielleicht individueller gestalten. Das hängt doch sicherlich auch damit zusammen, oder?
Ja, am Anfang sahen auch die Autos aus wie ein Elektroauto. Ja, also das musste irgendwie besonders aussehen. Und wir, also ich habe mich dann immer gefragt, wieso muss das denn besonders aussehen? Es soll doch einfach ein Auto sein, so wie das die Leute kennen, mit den Vorteilen der Elektromobilität. Das heißt, mehr Platz im Auto zum Beispiel, weil halt der fette Motor fehlt. Ne? Ja, ich habe das auch gemerkt. Bei meinem Treffen hier waren am Anfang vor allem Tesla vertreten, und dann gab es noch Renault Zoe, und dann gab es noch ein, zwei andere Fahrzeuge, und das war es dann eigentlich auch schon, mehr oder weniger. Ein paar Exoten natürlich noch. Inzwischen, du hast es ja selber gesagt, hat man richtig Auswahl, und die Autos werden auch richtig, richtig gut. Meines Erachtens sind die inzwischen wirklich gut genug, dass sich fast jeder so eins anschaffen kann, und auch durch die Förderung, muss man ja schon sagen, durch die Förderung sind die jetzt auch auf ein Preisniveau gefallen, dass man sich auch leisten kann, dass sich immer mehr Leute leisten können und dann eben auch leisten wollen. Und man sieht ja auch, die Nachfrage ist da. Also die Zulassungszahlen sind ja im Moment so um die 10% mit Stecker. Die wären noch deutlich höher, wenn die schneller liefern könnten. Weil wenn du heute ein VW oder so bestellst, da wartest du ja teilweise ein halbes, dreiviertel Jahr, bis du das Ding endlich geliefert bekommst. Also es könnten ja noch viel mehr Autos auf der Straße sein, nur die können halt im Moment nicht liefern. Jetzt kommt ja noch diese Chip-Krise dazu, dass sie ihre Chips nicht haben, die sie einbauen wollen in die Autos und so weiter und so weiter. Also das Interesse ist da, und ich sage es auch immer wieder, selbst wenn mir jemand sagt, ich werde nie, also ich habe so einen Nachbarn, ne, ich werde nie Elektroauto fahren, das funktioniert nicht und das ist ein Scheiß und ne, das ist.
Ich glaube, den Nachbarn hat jeder.
Ja, furchtbar. Also dann fange ich gar nicht mehr an, mit dem zu diskutieren, weil ich genau weiß, wenn der in 5, 6 Jahren Vermutlich. Ja, also bisher hat das immer ganz gut hingehauen, meine Prognosen. Wenn er in 5-6 Jahren in ein Autohaus geht, dann wird er vielleicht noch einen Verbrenner finden. Der wird aber dann doppelt so teuer sein wie das Elektroauto. Und dann will ich mal gucken, ob er dann wirklich nochmal den Verbrenner kauft, mit dem er dann, wie gesagt, nicht in die Städte rein darf. Oder ob er sich's dann doch überlegt und dann vielleicht doch. Also ich muss niemanden mehr überreden. Wenn jemand sagt, ja, nie im Leben werde ich mir das kaufen, sage ich, ja, ist okay, ist in Ordnung.
Der Macht. Wird dann wahrscheinlich...
Irgendwann kommt er dann mit dem Elektroauto um die Ecke. Da bin ich genau. mir ganz sicher.
Aber vorher ist er umgezogen, weil du als Botschafter der Elektromobilität, wie Stefan dich jetzt getauft hat, dabei bleiben wir jetzt mal. Man könnte auch sagen, Dr. Sommer der Elektromobilität. Kannst du dir ja aussuchen. Ja? Kannst du dir aussuchen. Sind beide geschenkt, ja, wir wollen da keine Anteile für haben. Dann zieht er vielleicht woanders hin. Design und Umweltfreundlichkeit, da muss ich dann an den EUREV Campus in Berlin denken, wo der Alexander ja auch sitzt. Und wir reden ja über Prosumer und ich liebe diesen Begriff Prosumer. Also ich habe den echt ins Herz geschlossen, seitdem der Konstantin den bei uns fallen lassen hat. Und Alexander, dort stehen ja die Ladesäulen in Berlin am EUREV Campus und die werden ja solarbetrieben. Ja? Das sind ja auch einige Ladesäulen. 10? 12? Ich weiß es nicht.
Also wir alleine betreiben 50 Ladesäulen auf dem EUREV Campus.
Als in Alle mit Solar?
Genau, wir speichern, also am Ende ist das immer die Frage, ob du alles zu jeder Tages- und Nachtzeit aus erneuerbaren Energien speisen kannst. Das geht so meist nicht, obwohl wir auch stationäre Speicher da haben. Mhm. Aber wir schaffen schon einen hohen Anteil mit, also jeder Elektron, der hier am EUREV Campus erzeugt wird, wird auch hier in die Autos geladen und hier verbraucht und genutzt. Mhm. Aber wir müssen da jetzt auch an den 50 Ladesäulen immer mehr Elektroautos stehen. Also die sind nicht mehr leer, die Plätze, sondern wir haben eigentlich keinen Platz mehr für neue Elektroautos.
Ja.
Wir müssen natürlich auch aus dem Netz Ökostrom beziehen, regionalen Ökostrom, der um Berlin in Brandenburg, in Berlin und in Brandenburg auf Dächern und in Windparks erzeugt wird. Mhm. Genau, aber das ist, der EUREV Campus ist ganz, ganz gut oder auch unsere Ladeinfrastruktur hier, weil wir gerade dieses Thema Ladeinfrastruktur, warum gibt es nicht so viel Ladeinfrastruktur im Markt und warum ist der Ausbau noch so, hinkt der noch so ein bisschen zurück, gerade im öffentlichen Bereich. Es liegt unter anderem auch daran, dass es jetzt nicht alleinstehend ein wirklich lukratives Geschäftsmodell ist, an einer Ladesäule, die zwischen ja, wahrscheinlich 10 bis 30, 50.000, je nachdem, voll kostet, die so schnell wieder rein zu bekommen mit 29 bis 30 Cent pro Kilowattstunde. Und lokal erzeugter Strom ist einfach deutlich günstiger und lokal verbrauchter Strom. Also das ist auch wieder ein Geschäftsmodellvorteil, den Strom, den wir hier erzeugen, auch direkt in die Ladeinfrastruktur zu hängen, weil wir können hier den Strom für bis zu 5 bis 7 Cent erzeugen. Das heißt, der Betreiber dieser Ladeinfrastruktur, der wir selber auch sind, kann auch ein bisschen Geld damit verdienen und kann seine Infrastruktur wieder abbezahlen. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Thema vernetztes Geschäftsmodell zwischen der Energie und der Mobilität, also der Ladeinfrastruktur. Und wenn man das nochmal weiterdenkt, klar, wir wollen an der Ladesäule für die Kilowattstunde nicht mehr zahlen, als wir die an der Steckdose zu Hause bezahlen. Aber wenn wir jetzt das mal in Kilometern in einem Auto verkaufen, in einem Carsharing-Fahrzeug zum Beispiel oder einem Auto-Abo oder einem Tesla, dann sind wir vielleicht für den Kilometer bereit, ein paar Euro mehr zu zahlen oder ein paar Cent mehr zu zahlen als für die Kilowattstunde. Also wenn man da mal in anderen Dimensionen denkt, dann wird daraus ein vernetztes Geschäftsmodell und diese Campi und diese Zellen, und da ist jedes Teil wird immer größer, diese Zelle haben eigene in sich funktionierenden Geschäftsmodelle, also sie produzieren Strom und sie verbrauchen bzw. bieten Strom an oder Mobilität oder Wärme etc. Es gibt ja verschiedenste Wandler, die sind in der Vorreiterstellung und wir arbeiten an diesen Themen. Und hier, das funktioniert ganz gut und das Geschäftsmodell ist auch nicht so schlecht, wie eine Ladesäule irgendwo, ich sag mal, in den öffentlichen Raum zu stellen.
Also ist es, wenn man jetzt sagen würde, die öffentlichen Ladesäulen, ob kostenlos oder bezahlt, sind nicht mit Solar abgedeckt oder werden nicht mit Solar betrieben oder teilweise betrieben. Korrigiert mich bitte, wenn es anders ist, aber ich habe so noch keine gesehen, weil es halt auch einfach eine Kostenfrage ist, weil mit Solar wäre es dann wahrscheinlich nochmal, also mit Solaranlage wahrscheinlich nochmal teurer als das Hinstellen einer Ladesäule an sich.
Ja, also normalerweise ist es so, dass an der Ladesäule steht, das wird mit Ökostrom betrieben. Das heißt nicht, dass die Solarzelle 10 Meter davon entfernt den Strom produziert, sondern da wird eben ein Stromanbieter genommen, der eben Ökostrom, also so wie auch zu Hause, kann ich auch sagen, ich möchte Ökostrom, also ich habe zum Beispiel Wasserstrom und dann habe ich eben meinen Ökostrom. Dass der natürlich trotzdem ganz woanders herkommt, der Strom, ist auch klar.
Klar, keine Frage.
Aber bilanziell ist es halt dann so.
Ja, und jetzt, wir haben es ja schon erwähnt, der Stefan und ich, wir bekommen ja auch E-Autos. So, und jetzt haben wir die E-Autos und...
Was für welche denn?
Skoda Enyaq. Wir haben uns für den Skoda Enyaq entschieden.
Das ist ein sehr gutes Auto.
Und da auch wieder so ein Ding, ja. 7 Monate lang habe ich wie ein kleines Kind auf dem Boden gelegen und mit den Beinen gestrampelt, dass ich das nicht möchte, weil es ja alles keinen Sinn macht. Was ich natürlich mittlerweile revidiere, ohne das Auto zu haben, einfach durchs... den logischen Menschenverstand und durchs drüber nachdenken. Wir kannten den gar nicht, den Skoda Enyaq. Also ich wusste, wir haben den ID3 und den ID4 im Angebot. Und dann sagte irgendwer, ja, du kannst auch einen Skoda Enyaq nehmen. Und die Bedenken, die waren zack. Also das war ein Fingerschnips, ja. 0,25% und Skoda Enyaq. Und zack, wollte der Michael auch ein E-Auto. So, jetzt haben wir die und sind begeistert und haben unsere Podcast-Aufnahme mit dem Konstantin Elzermann gesagt und sagen, wir würden mal gerne auf ein E-Mobility treffen. Wie finden wir das raus, wo du deine Treffen veranstaltest, Jerome?
Gute Frage, weil man muss dazu sagen, dieses Treffen wurde bisher tatsächlich von mir und noch 2 anderen Engagierten organisiert.
Ja.
Also komplett alleine in Zusammenarbeit mit der Stadt Horb. Die hat da das Stadtfest jedes Jahr und ich bin damals auf die Stadt Horb zugegangen und habe gesagt, hey, ich überlege da so ein E-Mobil-Treffen zu machen. Interessiert euch das? Und die haben gesagt, ja klar, finden wir interessant und wir gliedern das an das Stadtfest, das im September immer, Anfang September immer stattfindet. Mhm. Und es gibt keine Internetseite dazu, es gibt kein, was weiß ich, was man so heute alles Mögliche dazu braucht, sondern wir haben das tatsächlich über den Podcast organisiert, vor allen Dingen, wo wir Werbung gemacht haben. Und dann gab es da eine Seite, wo man sich dann anmelden konnte, die ich jetzt gar nicht im Kopf habe, weil letztes Jahr gab es kein Dings und wir werden es auch umstrukturieren. Ich bin dann aber auf den Verein Electrify BW zugegangen und gesagt, Leute, ich schaffe das nicht mehr alleine, weil es war so groß, mittlerweile so viele Leute gekommen und es gab Vorträge zum Thema und es gab Veranstaltungen und was weiß ich. Es wurde immer größer und immer größer und ich habe das im Grunde im Alleingang organisiert. Die Stadt hat mir zwar geholfen an bestimmten Stellen, also ich musste jetzt kein Fluchtkonzept erstellen und solche Geschichten, die ja inzwischen dazugehören. Das hat alles die Stadt gemacht, aber diese ganze Organisation von Vorträgen und was weiß ich, das habe alles ich alleine gemacht und das wurde mir zu viel, weil ich dann im Grunde meinen ganzen Sommerurlaub dafür geopfert habe. Also ich konnte gar nicht mal wegfahren und es wurde mir einfach zu viel. Habe ich gesagt, lieber Verein, unterstützt mich doch bitte. Wir gucken jetzt, ob wir dieses Jahr dieses Elektroautotreffen veranstalten können. Einfach angesichts der Pandemie. Es wird, wenn es stattfindet, deutlich kleiner ausfallen, was die Vorträge und so weiter. Das werden wir einfach nicht machen dieses Jahr, Vorträge. Ich will nichts machen, was irgendwie in Räumen drin sind, weil vielleicht darf man es dann. Wahrscheinlich aber eher nicht und ich will jetzt nicht irgendwas organisieren, was dann eh nicht stattfindet. Aber das Treffen wird stattfinden in Horb am Neckar Anfang September und wer sich dafür interessiert, also wer da vorbeikommen möchte, guckt einfach ab und zu mal auf der Webseite von electrify-bw.de vorbei. Da wird es dann irgendwann veröffentlicht. Im Moment steht da noch nichts dazu, aber es ist auch so eine sehr interessante Seite.
Ja, mit Sicherheit interessant und ich will vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen, wie es bei mir war, als ich dann den Skoda Enyaq bestellen durfte. Ich habe das Auto wirklich nur bei YouTube gesehen. Ne? Ich habe mir nur Videos reingezogen, wie der dann vorgestellt worden ist. Ich glaube, irgend so ein Autosalon, der ihn dann zum ersten Mal da live und in Farbe stehen hatte. Das muss man sich mal überlegen, dass man sich eigentlich ein Auto bestellt, wo man noch nie vorher drin gesessen hat. War das früher undenkbar, dass man sich in irgendein Auto, ich sag mal BMW, Mercedes, VW, vollkommen egal welche Marke, den gekauft hat, ohne ihn zu sehen. Das finde ich ja schon crazy genug, dass man mittlerweile so weit ist. Aber eine negative Sache habe ich auch noch. Was machen wir denn mit den ganzen Benzinern? die jetzt im Prinzip auch schon produziert wegen der Pandemie auch irgendwo stehen und vielleicht gar nicht mehr in den Markt verkauft werden. Also ich kann da ein aktuelles Beispiel nennen. Wir haben ja hier bei uns auch in der Nähe den Flughafen Kassel-Calden. Wer kennt ihn nicht, ne? Kassel-Calden International Airport. Nein, der ist nicht international.
Von Check-Check kenne ich den.
Ja genau, da gibt es sogar eine Serie, da war so wenig los, dass sie da eine Fernsehserie gedreht haben. Nein, aber ohne Spaß. Es gibt halt auf dem alten Flughafen riesengroße Parkplätze beziehungsweise das alte Rollfeld wurde dort benutzt. Und da stehen jetzt halt geschätzt irgendwie um die 1000 Autos. Die sind neu, die sind produziert worden, die sind von einem namhaften deutschen Hersteller. Und was passiert mit diesen Wagen? Macht sich da irgendwie mal, hat einer von euch, egal wer da antwortet, eine Idee, was mit diesen Wagen passiert?
Also ich denke, die werden auf die Straße kommen, die werden verkauft werden. Ja. Es werden ja immer noch Benziner, Diesel verkauft, auch Erdgasautos, was übrigens auch eine ganz gute Alternative ist, finde ich. Mhm. Vor allem, wenn man Biogas benutzt, das war übrigens mein Vorgängerauto. Ich denke, die werden noch verkauft und die werden dann noch 15 bis 20 Jahren auf unseren Straßen durch die Gegend fahren. Das heißt, selbst wenn jetzt der Anteil an Elektroautos Verkäufen stetig steigen wird und auch steil steigen wird, da bin ich mir sehr sicher, werden wir trotzdem noch sehr viele Verbrenner die nächsten 15, 20 Jahren auf den Straßen haben. Was schade ist, aber es ist halt so. Und es ist jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz schneller Wandel, aber der wird auf der Straße erst mit Verzögerung tatsächlich richtig Auswirkungen haben. Zum Beispiel, dass der Straßenverkehr in den Städten, zumindest in den 30er-Zonen, leiser wird, was ja auch nicht schlecht ist. Na, dass die Luft besser wird, das wird lange dauern, glaube ich. 15 bis 20 Jahre müssen wir da warten. Aber so ist es halt.
Ja, absolut. Und du hast ja eben schon mal angesprochen, das Auto ist halt auch des Deutschen liebstes Kind. Ja. Ich habe während der Schulzeit an einer Tankstelle gearbeitet und ihr glaubt nicht, was da an allen Feiertagen, Geburtstage, Weihnachten, Ostern, was macht der typische Deutsche vorher? Auto waschen. Ja, damit das Auto an dem Tag halt auch sauber ist. Ne? Also ist schon tatsächlich sehr, sehr verrückt. Alexander, noch eine Frage an dich. Inno2Grid, kümmert ihr euch oder helft ihr auch dem Privathaushalt, sage ich mal, mit der Wallbox für zu Hause oder seid ihr wirklich das Übergeordnete für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotten?
Also wir helfen den Leuten, die am Ende mit der Wallbox Geschäft machen oder mit den drumherum liegenden Geschäftsmodellen. Und wenn, ich weiß nicht, wenn du eine Wallbox jetzt nicht von Schneider bekommen wirst, also am Ende ist einer der, denen wir helfen, hier. Die Arbeitgeber natürlich, die wie Schneider, wie andere, die ihren Mitarbeitern Wallboxen zur Verfügung stellen, denen helfen wir sozusagen ein B2B2C-Geschäftsmodell aufzubauen und dort sehr einfach die Ladeinfrastruktur erstmal passig und dann auch zum richtigen Zeitpunkt und möglichst günstig bei den Mitarbeitern zu Hause zu installieren und dann auch das Thema Stromrück zu vergüten und. Ne? Also ihr tankt ja plötzlich zu Hause. Früher habt ihr mit der DKV-Karte oder mit irgendeiner anderen Karte getankt. Jetzt tankt ihr sozusagen mit eurer von eurem eigenen Hausstrom und das müsst ihr ja wieder rückvergütet bekommen. Also wir helfen denen, wir helfen den Autoherstellern oder den Autohäusern, ja, weil wenn ich ein Auto kaufe, ein Elektroauto, dann frage ich den natürlich als erstes, und wo kriege ich jetzt eine Wallbox her?
Ja.
Da helfen wir zum Beispiel Peugeot dort, das Thema, weil häufig, da sind ganz viele Brüche in der Customer Journey. Also wenn ich ein Elektroauto kaufen will und dann eine Wallbox haben möchte, dann wird es auch schon wieder sehr anstrengend, weil ich muss einen Installateur finden, der ist schwierig zu finden, dann kann der das vielleicht nicht, dann will der das vielleicht noch nicht, dann weiß ich nicht, wie kann ich das abrechnen, muss das smart sein, kann ich das mit meiner PV-Anlage verbinden, das heißt, all diese Themen, es kommen ja noch viel mehr Fragen als nur die ganz klassischen Autofragen auf zu und die kommen beim Autohaus an, andere gehen zu ihrem Stadtwerk, zu ihrem Energieversorger, wo sie ihren Strom haben und sagen, hey, kannst du mir hier helfen, ich brauche eine neue Steckdose, jetzt eine bisschen größere, oder sie gehen zu ihrem Elektriker. Ja, also wir hatten es im Vorgespräch, der soll das doch dann auch machen, weil der hat jetzt gerade ja schon meine Sicherungsautomaten gewechselt etc. Ja. oder mein Haus renoviert mit. Ich gehe zu meinem Wohnungsunternehmen, ich bin Mieter, ja, ich habe ein Elektroauto, ein ID3, wo ich ich kann auf der Arbeit laden, das heißt, ich werde zu Hause gar nichts brauchen, aber auch diese Wohnungsunternehmen kommen immer mehr Anfragen an in Richtung Wallbox, was brauche ich da etc. Und die unterstützen wir, dass sie ihren Nutzern, ja, also sind es der Mitarbeiter, ist es der Mieter, ist es der Autokäufer, dass sie denen eine Wallbox beziehungsweise eine wirkliche Ende-zu-Ende Customer Journey anbieten können, dass es das Elektroauto nicht nur beim Fahren Spaß macht, sondern auch auf dem Weg zum Elektroauto und dann währenddessen im Betrieb der Infrastruktur dahinter, dass es da auch Spaß macht und keine Probleme gibt und dass die Wallbox dann auch immer funktioniert und nicht abbrechenbar ist. Und das sind ja alle Fragestellungen, die auch mit zu diesem Ökosystem Elektroauto gehören.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch ganz spannend, als ich dann die Wallbox bekommen habe. Also die Wallbox, die steht schon hier, ist noch nicht montiert, wird aber dann demnächst auch passieren. Da muss ich bei euch nochmal anrufen, Alexander, das habe ich eben schon erwähnt. Da habe ich bei meinem Energieversorger angerufen, weil ich als nicht wissen da, ne? Wollte einfach mal fragen, pass auf Leute, ich kriege jetzt ein E-Auto, wie sieht das aus, gibt es andere Tarife, muss ich das melden, irgendwas, muss ich irgendwas beachten. Dann habe ich angerufen, dann wurde ich sofort zu dem E-Auto-Spezialisten verbunden und dieser Mensch wollte mir partout nicht zuhören, dass ich schon eine Wallbox zu Hause habe, sondern er wollte mir seine verkaufen, weil ich ja dann 900 Euro Zuschuss bekomme. Und dann habe ich dann, ich glaube, viermal gesagt, und ich bin echt nicht leicht abzuwimmeln, ich habe selbst mal Telesales gemacht, habe viermal gesagt, nee, ich habe meine Wallbox schon hier. Und er immer wieder, ja, jetzt gucken Sie mal auf der Seite, wenn Sie da runterscrollen, da sehen Sie unsere Wallbox. Und ich sage, nein, ich habe die schon hier. Ich will ja nur wissen, ob sich was am Tarif ändert. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, vielen Dank. Ich melde mich wieder.
Ja.
Ist halt einfach ein bisschen
ja, da, wie der Alexander schon gesagt hat, Customer Journey ist da noch ein Riesenthema. Also wenn ihr da draußen, liebe ZuhörerInnen, euch zum Beispiel aktuell den Renault Zoe kauft, dann gibt es eine Ladebox von Schneider Electric dazu. So, und dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Werbung
für Renault. Muss das einer installieren. Und Werbung für Schneider.
Die Sache ist, es überlegen sich ja gerade ganz viele Menschen, soll ich mir jetzt als nächstes Auto und tatsächlich ein Elektroauto kaufen? Und fragen sich, okay, worauf muss ich denn da achten? Also die Wallbox zu Hause ist ein Element, aber ich sag euch mal eins, ich habe zu Hause keine Wallbox. Ich habe einen Stecker mit 3 kW dort. Ja, also ich habe 3 Wallboxen von Tesla da liegen, die ich mal bekommen habe von denen, weil ich den Autos vermittelt habe. Aber ich brauche das nicht, weil ich habe in 500-600 Meter Entfernung habe ich eine Ladesäule, eine öffentliche, die kostenlos ist. So, warum soll ich jetzt zu Hause laden, wo ich bezahlen muss, wenn ich doch umsonst an der öffentlichen Ladesäule? So.
Super.
Also es ist gar nicht für jeden unbedingt notwendig. Dann kann ich bei der Arbeit laden. Also wie sieht meine Ladeinfrastruktur bei mir vor Ort aus? Und da auch wirklich nicht Angst haben, oh, ich wohne aber auf dem Land. Auf dem Land ist es nicht problematischer als in der Stadt. Ich habe eher eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Mhm. Dann natürlich den Anwendungszweck gucken, wofür brauche ich das Auto? Brauche ich das nur, um zur Arbeit zu fahren? Dann ist sowieso kein Problem. Will ich damit durch Europa reisen? Dann brauche ich eben sowas wie den Skoda Enyaq oder eben einen Tesla oder ähnliche Fahrzeuge und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall sollte man sich da einfach ein bisschen mit auseinandersetzen und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach mal gucken, wie ist meine Situation, was das Laden betrifft. Das ist einmal das Wichtigste. Klar, wenn ich nichts habe, wo ich laden kann, wenn ich in einer Mietwohnung wohne, wo ich auch keine Ladesäule hinbauen kann, wo mein Arbeitgeber nicht bereit ist, was aufzustellen, dann ist es schwierig. Aber es gab zum Beispiel auch, ich habe kürzlich noch ein anderes Gespräch gehabt, da ging es drum, ja, wie ist denn das, wenn wir alle gleichzeitig, wenn Nordrhein-Westfalen jetzt Ferien sind und alle fahren am gleichen Tag, und das ist ja auch so, fahren am gleichen Tag dann Richtung Italien. Wie machen wir denn das mit dem Laden? Weil wenn da nur 1-2 Ladesäulen stehen und da kommen 50 Leute, die laden wollen, das funktioniert doch nicht. Und man kennt ja auch die Bilder von den Tankstellen, wo diese langen Schlangen sind an diesen Tagen und die Leute dann anstehen müssen zum Laden, zum Tanken. Auch das wird ja mittlerweile gelöst. Also an der Autobahn jetzt A8 zwischen Stuttgart und München wird gerade ein Ladepark gebaut. Da sollen 144 Ladepunkte aufgebaut werden. Boah. 144. Ja, das ist, und das ist nicht der einzige. Hier gibt's einen Ladepark für 40, mit 40 Ladesäulen dort. Also die entstehen mittlerweile auch. Also richtig große Ladeparks. Und wenn man davon ausgeht, dass sie zwischen 30 und 40 Minuten laden an diesen Säulen, dann kann man sich leicht ausrechnen, alle wie viele Minuten da wieder eine Säule frei wird. Ja, und das funktioniert dann auch tatsächlich. Das war zum Beispiel etwas, wo ich auch erstmal keine Antwort hatte, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass da plötzlich Ladeparks gebaut werden mit solchen Zahlen. Aber die entstehen jetzt tatsächlich.
Also versprochen ist von der Bundesregierung bis 2030 eine Million Punkte. Wie gesagt, das ist ja schon wirklich eine ganz große Menge. Und ich finde es auch noch interessant, was passiert denn an so einem Ladepark zwischenmenschlich? Weißt du, du kommst da mit deinem Tesla hin, da kommt noch ein Bekannter mit einem, also nicht kein Bekannter von dir, aber da kommt dann auch noch ein Tesla hin. Oder wir treffen einen anderen Enyaq-Fahrer oder wir treffen einen Zoe-Fahrer oder es spielt ja keine Rolle jetzt, egal welche Marken, ne? Wir haben jetzt mal alle irgendwann genannt. Ja. Finde ich halt dann auch ganz spannend, weil wir haben schon der eine oder andere, der schon auf Elektro umgestiegen ist, erzählt dann, da entstehen halt auch teilweise Stories, Business, man unterhält sich, man kommt ins Gespräch und das ist doch auch nicht so schlecht, wo wir das die ganze Zeit jetzt vielleicht eingeschränkt hatten.
Also es hat sich verändert die letzten Jahre tatsächlich. Ja. Also als ich in 2017 vor der Tür stehen hatte, habe ich mich auf jedes Laden gefreut, weil man dann wusste, da kommen andere Tesla-Fahrer, da kann man sich austauschen, sich unterhalten, nett unterhalten und so weiter. Das hat sich dann relativ schnell geändert. Also es ist immer noch so, dass man sich unterhält ab und zu, aber es hat sich doch dadurch geändert, dass dann eben das Model 3 auf den Markt kam und das ist ein Fahrzeug, das einfach deutlich mehr verkauft worden ist. Also es ist jetzt mehr in der Masse angekommen. Jetzt redet man nicht jedes Mal an der Ladesäule. Aber weil vorhin ja auch gesagt hat, wie kriegt man das finanziell gestemmt? Weil so eine Ladesäule kostet ja ordentlich viel Geld. Bei der Tankstelle ist ja auch so, dass die Hauptumsätze ja also für den Pächter dadurch entstehen, dass da eben verkauft wird. Also dass man da was weiß ich, was essen kann, was trinken kann. Solche Modelle gibt es ja inzwischen auch. Es gibt ja den Bäcker Schüren. Ich überlege die ganze Zeit, wie der Ladepark heißt. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen, in der Nähe von Düsseldorf. Der hat dort seine Bäckerei hingestellt, der verkauft dort seine Brötchen und die Leute fahren da gerne hin und machen da gerne Pause und bleiben ja auch eine Zeit lang. Ja? Bleibt ja mindestens eine halbe Stunde, anders als beim Tanken. Und das ist für mich das Geschäftsmodell. So große Ladeparks und dann gibt's da eben Angebote, die ich nutzen kann in der Zeit, in der ich laden muss. Steckt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich weiß, was ich tun kann in der Zeit und man kann dort Umsatz machen und Geld verdienen. Und das ist für mich die Zukunft, dass größere Ladeparks entstehen oder auch kleinere, wo man aber eben andere Angebote noch hat, die zur Unterhaltung dienen oder die eben dazu dienen, dass ich was essen, trinken kann und so weiter.
Ja, cool. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist kann wirklich ein Geschäftsmodell sein dann auch. Ne?
Also ich freue mich da auf die Zukunft. Ich freue mich einfach. Ich finde das richtig gut. Ich denke, da wird uns noch einiges in der Zukunft auch an Neuheiten erreichen. Ich glaube, das ist auch noch nicht ganz am Ende. Ich meine, wir haben heute das Thema autonomes Fahren überhaupt nicht in den Mund genommen. Es ist ja auch nicht mehr so lange hin, 5G und so weiter. Ich denke, wir werden uns noch öfters treffen, vielleicht auch in der Konstellation und einfach dann mal weitersprechen, wenn euch das Spaß gemacht hat. Ne?
Also, sehr gerne.
Mir hat's riesig Spaß gemacht. Ich gebe weiter an Michael und lasse natürlich für Jerome und Alexander dann die Abschlussworte noch übrig.
Ja, genau. Also es war eine Gefühlsreise für mich tatsächlich. Erst hat der Jerome mir mein Italienurlaub so ein bisschen madig geredet und am Ende hat er wieder positiv gesprochen über die Reichweite vom Skoda Enyaq. Das heißt, ich werde hier mit sehr, sehr guten Gefühlen entlassen. Mir hat es ultra Spaß gemacht, war wirklich sehr spannend. Und ich übergebe an euch. Ihr macht unter euch aus, wer das allerletzte Wort hat und freue mich, wenn wir uns wirklich nochmal hier in dieser Runde treffen können.
Da dränge ich mich mal vor, dann hat der Kollege das allerletzte Wort. Vergesst die Reichweitenangst. Vergesst die Reichweitenangst. Also mein Auto hat eine Reichweite von 300 Kilometer. Ich bin am Tag schon 1200 gefahren. Es spielt überhaupt keine Rolle. Also 300 ist so für mich die Grenze gewesen, die ich gebraucht habe. Und ansonsten vergesst die Reichweitenangst. Also es gibt keine Reichweitenangst. Und die hat man auch nicht mehr, sobald man ein Elektroauto hat, weil eben die Anzeigen so genau sind und so genau zeigen, wie weit man noch kommt. Das funktioniert einfach inzwischen.
Cool. Alexander?
Da bleibt mir gar nicht viel zu ergänzen. Also wenn es um die Elektromobilität natürlich geht, dann haben wir noch einen Weg zu gehen. Jerome hat da einige Themen noch angesprochen, aber Es geht. Also ich bin jetzt auch ganz frisch Elektroautofahrer, arbeite zwar schon lange, habe aber immer nur gescherte Modelle genutzt. Und ich war überrascht, wie gut es tatsächlich dann funktioniert. Also wie gut das Reisen funktioniert, wie gut, also ich lade alle 2 Wochen maximal mal, wenn ich im klassischen Stadtverkehr unterwegs bin, weil so viele Kilometer fährt man nicht. Man merkt erstmal, wie viel sein Auto steht. Also es ist auf jeden Fall für jeden etwas, gerade in einem 2-Personen-Haushalt. Man muss auch nicht seinen Diesel jetzt wegschmeißen, sondern man sollte den auch zu Ende fahren. Ja, das ist auch ein ökonomisches Thema und dann auch wieder ein ökologisches Thema. Aber wenn ein neues Auto ansteht, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und ich glaube, keiner, der mal drin saß oder der die Autos jetzt auch sieht, die ja auch alle cool sind, bei Tesla angefangen, aber auch jetzt die Volkswagen, der wird nicht mehr was anderes fahren wollen am Ende. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2 schöne Schlussworte, ja? Vergesst die Reichweitenangst und wenn ihr die Autos seht, wollt ihr nichts anderes mehr fahren. Schöner kann man es nicht sagen. Vielen Dank
fürs Zuhören. Wir bedanken uns recht herzlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Vielen Dank für eure Teilnahme.
Und das Abonnieren nicht vergessen. Wir sagen es zu selten. Und hört bei hört natürlich auch beim Jerome rein, ja? Electrify BW, hört bei ihm rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Treffen in Horb. 465 Kilometer von mir aus.
Also wir hatten Leute da, die noch viel weiter entfernt angereist sind. Bis aus ganz Norden Norddeutschlands. Also
sehr gut.
Cool.
So, macht's gut. Dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.